Lass uns zusammen beten vor dieser Predigt. Himmlischer Vater, das Buch Jeremia ist nicht bloß ein Menschenwort. Es ist ein ewig wahres, absolut zuverlässiges und uns alle betreffendes Wort. Es ist schärfer wie ein zweischneidiges Schwert. Es scheidet sowohl Mark als auch Bein. Es durchdringt uns und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen bis in die tiefsten, bis in die verborgensten Winkel unseres Herzens hinein. Und so wollen wir beten, dass du jetzt zu uns redest, dass du uns Aufmerksamkeit schenkst, dass du uns Verständnis schenkst für deine ewig gültigen Wahrheiten und dass du uns durch diese Wahrheiten veränderst, hinein in das wunderbare, herrliche Ebenbild deines Sohnes, Jesus Christus. In seinem Namen bitten wir. Amen. Mein Hauptziel in dieser Predigt besteht darin, euch eine einzige, simple Wahrheit deutlich zu machen. Gottes Wort erfüllt sich immer zu 100%. Das ist der Titel dieser Predigt. Eine Botschaft erfüllt sich. Das ist das Outro des Buches Jeremia. Die Message dieses Buches ganz am Ende. Jeremias Worte haben sich erfüllt. Und das ist das Outro. Es ist das, was ich euch mitgeben möchte. Auch am Ende dieser Konferenz. Das, was ich all dem, was meine Brüder schon gesagt haben von hier vorne, noch hinzufügen möchte. Und das, wovon ich hoffe, dass es euer ganzes Leben prägen wird. Dass ihr wisst, Gottes Wort erfüllt sich immer zu 100%. Und es ist ganz egal, wie wir als Menschen uns dazu positionieren. Gott hält sein Wort. Jeremia hatte in Juda 40 Jahre lang prophezeit. Er hatte das Volk angeklagt wegen ihrer Sünden. Er hatte ihnen ihre Hartherzigkeit aufgezeigt. Und er hat ihnen das drohende Gericht in schrecklichen Worten vor Augen gemalt. Und was wir heute sehen werden, ist, dass alles genau so gekommen ist, wie Jeremia es im Namen Gottes vorhergesagt hat. Seine Botschaft hat sich erfüllt. Gott hält sein Wort. Und diese Wahrheit, sie hat eine von zwei konkreten Auswirkungen auf unser Leben. Sie hat eine von zwei konkreten Bedeutungen für unser Leben. Sie ist entweder eine ernste Ermahnung, denn für jeden, der sich nicht Gottes Wort unterordnet, steht am Ende Gericht. Oder sie ist eine große Ermutigung. Eine großartige Ermutigung, weil jeder, der sich Gottes Wort unterordnet, Hoffnung haben darf. Hoffnung trotz der größten irdischen Schwierigkeiten, die wir erleben mögen. Und was ich mit euch vorhabe in dieser Predigt, ist einfach überblicksmäßig einige dieser letzten Kapitel des Buches Jeremia zu betrachten. Wir werden hauptsächlich die Kapitel 34 bis 39 überblicksmäßig betrachten und dann nochmal ganz am Ende Kapitel 51 bis 52 schauen. Und wir können aber natürlich nicht alles im Detail betrachten. Aber darum geht es mir auch gar nicht. Mir geht es um das große Ganze, euch das große Ganze, diese Kapitel aufzuzeigen. Nun, wovon handeln diese Kapitel? Kapitel 39 gibt uns einen historischen, einen nüchternen Bericht über die Eroberung Jerusalems. Hier beschreibt Jeremia dieses faktische, geschichtliche Ereignis, das sich tatsächlich in Raum und Zeit ereignet hat. Und die Kapitel davor, Kapitel 34 bis 38, berichten uns noch einmal, wie es zu diesem dramatischen Ereignis kommen konnte, was letztendlich dazu geführt hat. Diese Kapitel sind nicht chronologisch angeordnet, Nein, diese Kapitel sind thematisch angeordnet, thematisch extra zusammengestellt, um uns nochmal diese eine Wahrheit vor Augen zu führen, dass das, was zu der Zerstörung, zur Verbrennung, Vernichtung Jerusalems geführt hat, die Tatsache war, dass Gottes Volk sein Wort abgelehnt hat. Was wir in diesen Kapiteln sehen, Kapitel 34 bis 38, ist, wie verschiedene Führungspersönlichkeiten im Volk Gottes sein Wort ablehnen, beziehungsweise es brechen, es nicht halten, beziehungsweise überhaupt nicht darauf reagieren, es einfach ignorieren. Und Jeremia möchte uns mit diesen Kapiteln nochmal darauf hinweisen, dass das mit die schlimmste Sünde ist, die das Volk überhaupt begeht. Sie hören nicht auf Gott. Sie lehnen sein Wort ab. Und deshalb kommt dieses Gericht über Jerusalem. Deshalb wird Jerusalem in Kapitel 39 endgültig zerstört. Wir starten in Kapitel 34 und ich möchte euch wirklich von Herzen bitten, nehmt eure Bibeln zur Hand und verfolgt mit mir gemeinsam die Verse, die ich jetzt immer wieder lesen werde. Ich werde viel lesen aus diesen Kapiteln und lest einfach selber, saugt diese Wahrheit in euch auf, prüft, ob das, was ich sage, tatsächlich da steht. Und wenn es da steht, dann handelt entsprechend nach den Wahrheiten, die darin enthalten sind. Jeremia Kapitel 34, Vers 1. Das ist das Wort, welches vom Herrn an Jeremia erging, während Nebukadnezar, der König von Babel, samt seinem ganzen Heer und allen Königreichen der Erde und allen Völkern, die seine Hand beherrschte, gegen Jerusalem und alle ihre Städte kämpfte. Wir befinden uns hier also in der finalen Phase. Nebukadnezar ist schon mit seinen Heeren angerückt gegen Jerusalem. Er belagert diese herrliche Stadt schon, vielleicht schon eine ganze Zeit lang. Und während dieser Phase ist Zedekia der König, der letzte König Judas. Und wie es scheint, führt dieser Zedekia, dieser letzte König, in dieser schwierigen Zeit, unter diesen schwierigen Umständen, das Volk Gottes tatsächlich erst nochmal zurück zum Gehorsam gegenüber Gott. Das ist das, was wir sehen in den Versen 8 bis 10. Springen wir zu Verse 8 bis 10. Das Wort, das vom Herrn an Jeremia erging, nachdem der König Zedekia mit dem ganzen Volk in Jerusalem einen Bund gemacht hatte, eine Freilassung auszurufen, dass jeder seinen Knecht und jeder seine Magd, sofern sie Hebräer und Hebräerinnen waren, freilassen sollte und niemand mehr einen Juden seinen Bruder zum Dienst zwingen sollte. Und es gehorchten alle Fürsten und das ganze Volk, die dem Bund beigetreten waren, dass jeder seinen Knecht und jeder seine Magd freilassen sollte und sie nicht mehr zum Dienst zwingen sollte. Sie gehorchten und ließen sie frei. So, was passiert hier? Diese Freilassung der Sklaven aus dem eigenen Volk, das war etwas, was Gott angeordnet hatte im Gesetz. Könnt ihr nachlesen, 2. Mose 21, 5. Mose 15. Nach 6 Jahren Dienst eines hebräischen Sklaven sollte dieser im 7. Jahr entlassen werden. Und der König Zedekia macht einen Bund mit dem Volk und sagt, diese Freilassung sollten wir jetzt ausrufen. Wir sollten diese hebräischen Sklaven entlassen in die Freiheit. Und die Fürsten, die Oberen des Volkes, sie gehorchen ihm zuerst. Sie entlassen ihre Sklaven. Das ist das, was wir lesen in Vers 10. Sie gehorchten und ließen sie frei. Aber jetzt lesen wir weiter. Jetzt kommen wir zu Vers 11. Und was passiert? Danach aber reute es sie und sie holten die Knechte und Mägde, die sie freigelassen hatten, wieder zurück und unterwarfen sie sich wieder zu Knechten und Mägden. Die Führer, die Oberen im Volk, sie brechen ihr Wort. Sie haben nur ein leeres Versprechen gemacht. Sie haben zwar einen Bund mit Gott geschlossen, aber diesen Bund haben sie schon mehr oder weniger am nächsten Tag wieder gebrochen. Sie haben die Sklaven kurz freigelassen und dann wieder zurückgeholt. Und die Frage ist, wie wird Gott darauf reagieren? Nun schaut mit mir in Vers 17. Darum spricht der Herr, ihr habt mir nicht gehorcht, dass ihr eine Freilassung ausgerufen hättet, jeder für seinen Bruder und für seinen Nächsten. Siehe, nun rufe ich für euch eine Freilassung aus, spricht der Herr. für das Schwert, für die Pest und für die Hungersnot. Und ich mache euch zum Entsetzen für alle Königreiche der Erde. Weil die Menschen ihm nicht gehorcht haben, wird Gott Gericht über sie bringen, heißt es in diesen Versen. Er ruft eine Freilassung für sie aus, aber wofür? Für das Schwert, für die Pest und für die Hungersnot. Und wir werden später sehen, wie genau das tatsächlich eingetreten ist. Und nun stellt uns Jeremia und dadurch darin auch Gott einen Kontrast zu diesen wortbrüchigen Oberen des Volkes gegenüber im nächsten Kapitel, im Kapitel 35. Wir müssen diese Kapitel zusammenlesen, auch wenn sie chronologisch überhaupt nicht zusammenpassen. Wir befinden uns jetzt hier auf einmal in der Zeit Joachims, das war der König vor Zedekia. Und wir lesen hier von den sogenannten Rechabitern. Die Rechabiter sind einfach ein Familienclan Israels. Und mit diesen Rechabitern, da gibt es eine sonderbare Geschichte, die wir uns anschauen müssen. Lesen wir zusammen die Verse 1 und 2 und dann den Vers 5 aus Kapitel 35. Das Wort, welches in den Tagen Joachims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, vom Herrn an Jeremia erging, lautete folgendermaßen. Geh zum Haus der Rechabiter und rede mit ihnen und führe sie ins Haus des Herrn in eine der Kammern und gib ihnen Wein zu trinken. Und dann Vers 5. Und ich setzte den Söhnen des Hauses der Rechabiter Krüge voll Wein und Becher vor und sprach zu ihnen, trinkt Wein. So, strange Sache. Jetzt kommt die erstaunliche Reaktion der Rechabiter, Vers 6 bis 8. Da sprachen sie, wir trinken kein Wein. Denn Jonadab, der Sohn Rechabs, unser Vater, hat uns geboten und gesagt, ihr sollt keinen Wein trinken, weder ihr noch eure Kinder ewiglich. Ihr sollt auch kein Haus bauen, keine Saat bestellen, keinen Weinberg pflanzen noch besitzen, sondern euer Leben lang in Zelten wohnen, damit ihr lange lebt in dem Land, in dem ihr als Fremdlinge wohnt. So gehorchen wir nun der Stimme unseres Vaters Jonadab, des Sohnes Rechabs, in allem, was er uns befohlen hat, und trinken keinen Wein alle unsere Tage, weder wir noch unsere Frauen, noch unsere Söhne, noch unsere Töchter. Wir bauen auch keine Häuser, um darin zu wohnen, und besitzen weder Weinberg noch Acker und Saat, sondern wir wohnen in Zelten und sind gehorsam und befolgen alles, was uns unser Vater Jonadab geboten hat. So, was ist der Punkt dieses Experiments, das Jeremia durchführt mit diesem Familienclan, mit diesen Rechabitern? Nun, hier haben wir Menschen, die treu den Bund halten, den irgendeiner ihrer Vorväter einmal beschlossen hat. Und Gott macht genau das dann deutlich in Vers 13 und 14. Er sagt, geh und sage zu den Männern Judas und zu den Einwohnern von Jerusalem, wollt ihr euch das nicht zur Lehre nehmen, dass ihr meinen Worten gehorcht, spricht der Herr? Die Worte Jonadabs, des Sohnes Rechabs, die er seinen Kindern geboten hat, nämlich, dass sie keinen Wein trinken sollen, die werden gehalten. Denn sie trinken keinen Wein bis zu diesem Tag und gehorchen so dem Gebot ihres Vaters. Ich aber habe zu euch geredet, indem ich mich früh aufmachte und immer wieder redete. Und ihr habt mir nicht gehorcht. Und die Rechabiter haben gehorcht. Sie haben diesen so viel unwichtigeren Bund gehalten, keinen Wein zu trinken und als Nomaden durch die Steppe zu ziehen. Und das Volk hat den so viel größeren, so viel wichtigeren Bund, den sie mit Gott geschlossen haben, nicht gehalten. Sie haben ihr Wort gebrochen. Und deshalb kündigt Gott die Folgen an, sowohl für das Volk Israel als auch für die Rechabiter. Schauen wir Vers 16 bis 19. Weil denn die Söhne Jonadabs, des Sohnes Rechabs, das Gebot ihres Vaters gehalten haben, das er ihnen gegeben hat, dieses Volk aber mir nicht gehorsam gewesen ist, darum spricht der Herr, der Gott der Herrscharen, der Gott Israels, siehe, ich bringe über Juda und über die Bewohner von Jerusalem all das Unheil, das ich gegen sie geredet habe, weil sie nicht hören wollten, als ich zu ihnen redete und nicht antworteten, als ich ihnen rief. Aber zum Haus der Rechabiter sprach Jeremia, so spricht der Herr, der Herrscher, der Gott Israels, weil ihr dem Gebot eures Vaters Jonadab gehorcht und alle seine Gebote bewahrt und nach allem gehandelt habt, was er euch geboten hat, darum spricht der Herr, der Herrscher, der Gott Israels, es soll Jonadab, dem Sohn Rechabs, nie an einem Mann fehlen, der vor mir steht. Über Juda, über Jerusalem kündigt Gott Gericht an. Und die einzigen, die noch Hoffnung haben dürfen, die einzigen, denen eine Verheißung gilt unter diesen Umständen, das sind die Rechabiter. Es soll ihnen nie an einem Mann fehlen, der vor mir steht, sagt Gott. Lass uns dann weitergehen, Kapitel 36. Und wir werden eine nächste Reaktion auf Gottes Wort betrachten hier. 36, Vers 1. Und es geschah im vierten Jahr Joachims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, da erging dieses Wort vom Herrn an Jeremia. So, also hier, wie gesagt, genauso wie in Kapitel 35, befinden wir uns in der Regierungszeit unter Joachim, dem vorletzten großen König. Nochmal, dieser Bericht ist nicht chronologisch angeordnet, sondern thematisch. Was hat es jetzt mit diesem Joachim auf sich? Nun, dieser Joachim, dieser vorletzte König Judas, er gehorcht nicht nur Gottes Wort nicht, nein, er verachtet es, wie wir jetzt sehen werden. Gott fordert Jeremia unter dieser Regierung von Joachim dazu auf, alle seine Prophezeiungen in eine Buchrolle zu schreiben. Ja? Vers 2, nimm dir eine Buchrolle und schreibe alle Worte darauf, die ich zu dir geredet habe über Israel und über Juda und über alle Völker von dem Tag an, da ich zu dir geredet habe, von den Tagen Josias an bis zu diesem Tag. Und genau das macht Jeremia mit Hilfe seines Schreibers Baruch. Baruch schreibt tatsächlich all die Botschaften, die Jeremia gehalten hat, diese vielen Jahre hindurch auf. Er schreibt sie auf eine Schriftrolle. Und dann gibt Jeremia Baruch den Auftrag, diese Schriftrolle dem Volk im Tempel vorzulesen. Baruch macht genau das. Er geht in den Tempel, er liest diese Schriftrolle vor, er verkündigt oder liest eben diese Botschaften Jeremias. Und die Leute sind entsetzt, als sie es hören, wie wir lesen können in diesem Kapitel. Wir lesen jetzt nicht alles im Detail, ihr könnt es nachlesen zu Hause. Die Leute sind entsetzt. Und was sie sagen ist, Baruch, diese Botschaft, die müssen doch auch die Oberen in unserem Lande hören. Die hohen Führungskräfte. Und so geht dann Baruch zu diesen hohen Führungskräften oder wird zu ihnen gebracht und er liest auch ihnen die Rolle vor. Und auch sie sind entsetzt und sagen, aber Baruch, das muss doch der König hören. Und tatsächlich kommt dann irgendwie die Rolle, diese Schriftrolle zum König. Und der König lässt sich diese Schriftrolle vorlesen von seinem Diener Jehudi. Und dann sehen wir die Reaktion von Joachim auf Gottes Wort. Mit Versen 22 bis 23. Der König aber saß im Winterhaus, denn es war im 9. Monat. Und der Kohlentopf brannte vor ihm. Und es geschah, so oft Jehudi 3 oder 4 Spalten gelesen hatte, schnitt er sie mit dem Schreibermesser heraus und warf sie in das Feuer, das im Kohlentopf war, bis die ganze Rolle im Feuer des Kohlentopfes verbrannt war. Dieser Moment ist wahrscheinlich der Tiefpunkt im gesamten Buch Jeremia. Der König verbrennt Gottes Wort Stück für Stück. Spalte für Spalte lässt er diese Schriftrolle zerschneiden und schmeißt sie in den Kohlentopf. Er will Gottes Wort nicht hören. Er verachtet es. Er rebelliert dagegen. Und hier kommt die Antwort Gottes darauf, Vers 29 bis 31. Und über Joachim, den König von Juda, sage, so spricht der Herr, du hast diese Rolle verbrannt, indem du sprachst, warum hast du hineingeschrieben, dass der König von Babel gewiss kommen und dieses Land verwüsten und Menschen und Vieh daraus vertilgen wird? Darum, so spricht der Herr von Jojakim, dem König von Juda, er soll keinen Nachkommen haben, der auf dem Thron Davids sitzt. Sein Leichnam soll hinausgeworfen werden, sodass ihn bei Tag die Hitze und bei Nacht der Frost trifft. Und ich will seine Bosheit und die seiner Nachkommen und seiner Knechte an ihnen heimsuchen. Und ich werde über sie, über die Bewohner von Jerusalem und über die Männer von Juda alles Unheil bringen, das ich ihnen angedroht habe und von dem sie nichts hören wollten. Jojakim rebelliert gegen Gottes Wort, er verachtet es, er will es nicht hören und deshalb soll sein Leichnam hinausgeworfen werden vor die Tore Jerusalems, sodass ihn bei Tag die Hitze und bei Nacht der Frost trifft. Und damit zur nächsten Reaktion von Jojakim, dem Vorletzten, zurück zu Zedekia, dem letzten König Judas. Gebt mir Kapitel 38. Wir lesen die Verse 14 bis 18. Jeremia 38, die Verse 14 bis 18. Der König Zedekia aber sandte hin und ließ den Propheten Jeremia zu sich holen an den dritten Eingang, der im Haus des Herrn war. Der König sprach zu Jeremia: Ich will dich etwas fragen, verschweige mir nichts. Da antwortete Jeremia dem Zedekia: Wenn ich dir etwas sage, wirst du mich nicht gewisslich töten. Wenn ich dir aber einen Rat gebe, so wirst du nicht auf mich hören. Da schwor der König Zedekia dem Jeremia insgeheim und sprach: So wahr der Herr lebt, der uns diese Seele erschaffen hat, ich werde dich nicht töten, noch dich in die Hände der Männer geben, die nach deinem Leben trachten. Da sprach Jeremia zu Zedekia: So spricht der Herr, der Gott der Herrscharen, der Gott Israels. Wenn du freiwillig zu den Fürsten des Königs von Babel hinausgehst, so sollst du am Leben bleiben. Dann soll auch diese Stadt nicht mit Feuer verbrannt werden und du sollst samt deinem Haus am Leben bleiben. Wenn du aber nicht zu den Fürsten des Königs von Babel hinausgehst, so wird diese Stadt in die Hand der Chaldäer gegeben werden und sie werden sie mit Feuer verbrennen und du wirst ihren Händen nicht entkommen. Zedekia ist, wie gesagt, der letzte König Judas. Nebukadnezar war schon mit seiner Herrscher angerückt, hatte Jerusalem schon belagert. Und nun will dieser König von Jeremia wissen, wie es um ihn und um Jerusalem bestellt ist. Und die Antwort von Jeremia lautet letztendlich: Jerusalem hat keine Chance, nicht den Hauch einer Chance gegen Babylon. Warum? Ja, weil Gott selbst Nebukadnezar ja berufen hat. Er hat ihn heraufgeführt gegen Jerusalem. Und dann sagt Jeremia aber: Es gibt dennoch Hoffnung. Es gibt Hoffnung, Zedekia. Nämlich dann, wenn du aufgibst, wenn du hinausgehst zu den Babyloniern, die Tore Jerusalems verlässt, wenn du dich ergibst, dann wird Jerusalem nicht zerstört werden. Und auch deine ganze Familie wird am Leben bleiben. Was aber ist die Reaktion von Zedekia auf diese Worte Gottes? Lesen wir die Verse 24 bis 25. Da sprach Zedekia zu Jeremia: Niemand darf etwas von diesen Worten erfahren, sonst musst du sterben. Sollten aber die Fürsten erfahren, dass ich mit dir geredet habe und zu dir kommen und dir sagen: Berichte uns doch, was du mit dem König geredet hast, verschweige uns nichts, so wollen wir dich nicht töten. Und was hat der König zu dir gesagt? So antworte ihn: Ich habe den König angefleht, mich nicht wieder in das Haus Jonathans bringen zu lassen, damit ich nicht dort sterbe. Was tut Zedekia? Nun, letztendlich tut er gar nichts. Er ignoriert Gottes Wort. Er sagt zu Jeremia: Sag bloß niemandem weiter, was du mir gerade prophezeit hast. Die Leute kennen dich ja schon und die kennen deine früheren Prophezeiungen und die wissen, dass bisher eigentlich alles eingetroffen ist, was du gesagt hast. Und vielleicht würden sie mich dann noch auffordern, dass ich tatsächlich rausgehe vor die Tore Jerusalems und mich ergebe. Sag ihnen bloß nichts. Ich bleib schön hier. Zedekia ignoriert Gottes Wort, was natürlich gleichzusetzen ist mit einer Rebellion gegen Gottes Gebot. Er ergibt sich nicht in die Hände Babylons. Er meint, irgendwie könnte die Sache ja doch vielleicht noch gut ausgehen. Aber der Punkt ist, nein, die Sache wird nicht gut ausgehen. Gott hat Gericht angekündigt und dieses Gericht kommt auch tatsächlich. Und damit sind wir angelangt in Kapitel 39. Genau dort, dort sehen wir genau das, was Jeremia 40 Jahre lang prophezeit hat in Juda. Den historischen Bericht über die Eroberung und Zerstörung Jerusalems. Und ich möchte uns diese Verse lesen, die ersten 10 Verse aus Kapitel 39, diesen ernüchternden, schrecklichen Bericht. Und es geschah, dass Jerusalem eingenommen wurde. Im 9. Jahr Zedekias, des Königs von Juda, im 10. Monat war Nebukadnezar, der König von Babel, mit seinem ganzen Heer nach Jerusalem gekommen und hatte die Belagerung begonnen. Und im 11. Jahr Zedekias, am 9. Tag des 4. Monats, brach man in die Stadt ein. Da zogen alle Fürsten des Königs von Babel ein und besetzten das mittlere Tor, nämlich Nergal-Sarezer, der Fürst Nebo-Sasekim, der Oberkämmerer, Nergal-Sarezer, der Obermagier, samt allen übrigen Fürsten des Königs von Babel. Und es geschah, als Zedekia, der König von Juda, und alle Kriegsleute sie sahen, da flohen sie und verließen die Stadt bei Nacht auf dem Weg zum Königsgarten, durch das Tor zwischen den beiden Mauern, und sie wandten sich der Jordanebene zu. Aber das Heer der Chaldäer jagte ihnen nach und holte Zedekia in der Ebene von Jericho ein. Und sie ergriffen ihn und führten ihn zu Nebukadnezar, dem König von Babel, nach Ribla im Land Hamat. Der sprach das Urteil über ihn. Und der König von Babel ließ die Söhne Zedekias in Ribla vor seinen Augen niedermetzeln. Und der König von Babel ließ auch alle Vornehmen von Juda niedermetzeln. Zedekia aber ließ er die Augen ausstechen und ihn mit 2 ehernen Ketten binden, um ihn nach Babel zu bringen. Und die Chaldäer verbrannten den königlichen Palast und die Häuser des Volkes mit Feuer und rissen die Mauern Jerusalems nieder. Den Überrest des Volkes aber, sowohl die, welche in der Stadt übrig geblieben waren, als auch die Überläufer, die zu den Chaldäern übergegangen waren, und den Rest des Volkes, der übrig geblieben war, führte Nebuzaradan, der Oberste der Leibwache, nach Babel. Von dem geringen Volk aber, das gar nichts besaß, ließ Nebuzaradan, der Oberste der Leibwache, einige im Land Juda zurück und gab ihnen an jenem Tag Weinberge und Äcker. Mit diesen nüchternen, ja schon irgendwie kalt anmutenden Worten wird die Eroberung und Zerstörung Jerusalems hier beschrieben. Und der Punkt ist, dieses schreckliche, dieses dramatische Ereignis, es lässt sich gar nicht angemessen in Worte fassen. Wie groß das Leid, wie groß der Schmerz für das Volk Israel war, als Jerusalem, diese herrliche Stadt, der Ort, wo Gott sich einst in seiner Herrlichkeit niedergelassen hatte, als dieser Ort auf einmal komplett zerstört war. Wir können das alles nur ansatzweise erahnen. Und den Inhalt dieser Verse zu verstehen, das ist nicht schwierig, aber die Tragik dahinter zu begreifen, übersteigt unser Vorstellungsvermögen. Wenn du einen kleinen Eindruck davon bekommen willst, dann lade ich dich dazu ein, intensiv mal das Buch Klagelieder zu studieren. Dort ist zum Beispiel die Rede von Müttern, die ihre eigene Leibesfrucht aßen während dieser Zeit. Ihre eigenen Kinder aufgegessen haben während der Belagerung. Schreckliches, Tragisches hat sich dort ereignet. Und was wir begreifen sollten, ist dies. All dieses Übel, all dieses schreckliche Gericht kam genau so über Juda, wie Gott es angekündigt hatte. Es kam, weil Gott es angekündigt hatte und weil das Volk nicht auf sein Wort hören wollte. Aber seine Botschaft erfüllte sich. Die Israeliten waren untreu gegenüber Gottes Wort. Gott war treu gegenüber seinem Wort. Seine angekündigte Strafe trat ein. Die Botschaft Jeremias, die Gerichtsworte, die er über so viele Jahrzehnte hinweg verkündigt hat und wofür ihn die Leute ausgelacht haben, geschlagen haben, verspottet haben, sie wurden Realität. Und all diejenigen, die sich gegen diese Worte aufgelehnt hatten, Zedekia, Joachim, die Oberen des Volkes, sie wurden dafür zur Rechenschaft gezogen. Zedekia musste ansehen, wie seine eigenen kleinen Söhne vor seinen Augen niedergemetzelt wurden. Und dann wurden ihm die Augen ausgestochen. Das war das letzte Bild, was er im Kopf hat. Und Geschwister, hier kommt die Anwendung, hier kommt die Bedeutung dieser Kapitel für uns ins Spiel. Liebe Freunde, die Botschaft Jeremias ist eine ernste Ermahnung für jeden, der sich nicht Gottes Wort unterordnet. Für all diejenigen, die Gott nicht gehorchen, steht am Ende Gericht. Und zwar in einer noch viel größeren, noch viel schrecklicheren Dimension, als wir es hier in diesem Kapitel lesen, als es damals für Juda galt. Es geht nicht nur um ein temporäres Gericht hier auf Erden, es geht um ewige Verdammnis. Und lass mich dich persönlich fragen, wie reagierst du auf Gottes Wort? Wie reagierst du auf die Botschaft, die Gott uns in diesem Buch gegeben hat? Die Botschaft, die Wahrheit, dass wir alle gegen ihn rebelliert haben, wie wir diese Tage gehört haben. Die Botschaft, dass er uns alle ganz persönlich dazu aufruft, Buße zu tun. Die Botschaft, dass wir uns von unseren Sünden abwenden sollen, dass wir uns Gott zuwenden sollen. Den Aufruf, seinem Sohn Jesus Christus kompromisslos nachzufolgen, wie wir ihn im Neuen Testament vernehmen. Unser Kreuz auf uns zu nehmen, uns selbst zu verleugnen. Was tust du mit dieser Botschaft? Glaubst du ihr und gehorchst du ihr? Ich weiß, dass viele von euch das Evangelium kennen, dass viele von euch christlich aufgewachsen sind, dass ihr es oft hunderte, vielleicht tausend Male gehört habt in eurem Leben. Ja, ich bin ein Sünder. Ja, Jesus hat meine Schuld bezahlt. Gott liebt mich, mir ist vergeben. Und vielleicht denkt ihr dann, und jetzt kann mir ja nichts mehr passieren. Geschwister, es ist richtig, dass wir allein durch Glauben gerettet werden. Aber der Glaube, den die Bibel beschreibt, ist immer, immer ein Glaube, der einhergeht mit Gehorsam. Wenn du meinst, dem Evangelium glauben zu können, ohne Gott gehorchen zu müssen, dann bist du auf dem Holzweg. Jesus macht in der Bergpredigt deutlich, dass es am Ende der Zeiten Menschen gibt, die sich auf ihn berufen, aber dennoch nicht in das Himmelreich eingehen werden. Matthäus 7,21: Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Und Dietrich Bonhoeffer hat in seinem Klassiker Nachfolge zu diesem Vers die folgenden Worte geschrieben. Das Herr, Herr sagen verleiht keinerlei Anrecht auf Jesus. Niemand kann sich einmal auf sein Bekenntnis berufen. Und ich möchte hinzufügen, niemand kann sich berufen auf das Bekenntnis von Josia oder Evangelium 21 oder auf das Westminster-Bekenntnis, den Heidelberger Katechismus, auf Julep oder was auch immer. Wir werden nicht aufgrund dieses Bekenntnisses selig werden, schreibt Bonhoeffer weiter. Gott wird uns einmal nicht fragen, ob wir evangelisch gewesen sind, sondern ob wir seinen Willen getan haben. Und liebe Freunde, die Nachfolge Christi verträgt keine Bedingungen, die zwischen Jesus und den Gehorsam treten. Der Weg zum Glauben geht durch den Gehorsam gegen den Ruf Christi. Nur der Glaubende ist gehorsam und nur der Gehorsame glaubt, schreibt Bonhoeffer. Und ich glaube, er hat recht, er hat absolut recht. Und wir sehen es am Beispiel zum Zedekias in diesen Kapiteln. Ja. Stellt euch vor, Zedekia hätte zu Jeremia gesagt, ja, Jeremia, du hast recht, wenn ich hier rausgehe aus Jerusalem, wenn ich mich den Babyloniern ergebe, dann wird mir und meiner Familie nichts passieren. Jerusalem wird nicht zerstört werden. Ich glaube dir. Und trotzdem wäre er in Jerusalem geblieben. Trotzdem hätte er keinen Fuß vor die Tore Jerusalems gesetzt. Zedekia kann noch so oft sagen, ich glaube dir, Jeremia, du hast recht, wie immer. Was hilft ihm solch ein lächerlicher Glaube, wenn er dann nicht tatsächlich rausgeht und sich den Babyloniern ergibt? Gar nichts. Und genauso was? Das ist kein wahrer Glaube, ja, es ist letztendlich das genaue Gegenteil. Es ist eine Ignoration von Gottes Wort. Und diese Warnung, sie gilt deshalb auch jedem von uns. Auf jeden, der sich nicht Gottes Wort unterordnet und ihm gehorcht, auf den wartet am Ende das Gericht. Manche von uns sind gut darin, hochtheologische Themen lang und breit und intensiv zu diskutieren, sich in irgendwelchen Spitzfindigkeiten zu verlieren, von denen andere noch nicht mal einen blassen Schimmer haben, dass sie überhaupt existieren. Und ich sage nicht, dass die Wahrheit nicht wichtig ist. Versteht mich nicht falsch an der Stelle. Im Gegenteil, die Wahrheit ist enorm wichtig. Gott liebt die Wahrheit über alles. Aber was ich sagen will, ist dies. Wir können die Bibel, wir können das Evangelium noch so gut kennen, wenn wir nicht in einfältigem Gehorsam auf den Ruf Christi antworten, wenn wir ihm nicht gehorchen, wenn wir nicht danach trachten, seine Gebote zu halten, dann werden wir am Ende verloren gehen. Genauso wie Jerusalem tatsächlich zerstört wurde. Mr. Mark Twain hat einmal gesagt, ich habe kein Problem mit den Bibelstellen, die schwer zu verstehen sind. Ich habe ein Problem mit den Stellen, die ich verstehe. Ist es nicht so, wir verstehen unglaublich viel, was in diesem Buch steht. Ja, manches verstehen wir vielleicht nicht. Aber auf das, was wir verstehen, gilt es zu reagieren, gilt es zu antworten, gilt es zu gehorchen. In einfältigen Gehorsam Christus nachzufolgen. Und vielleicht sagst du jetzt an dieser Stelle, aber Simon, wer darf denn dann noch Hoffnung haben? Wir sündigen doch immer alle mal wieder. Wir sind doch alle immer wieder ungehorsam. Wer gehorcht denn schon perfekt? Wer darf überhaupt noch Hoffnung darauf haben, dass am Ende tatsächlich gerettet wird? Das sind gute Fragen. Sehr gute Fragen. Und hier kommt die Antwort. Es sind diejenigen, die sich unter Gottes Wort beugen, die ihre Schuld erkennen, die reumütig um Vergebung bitten, die auf Gottes Errettung hoffen und die immer wieder kleine Schritte des Gehorsams tun, auch wenn sie dabei stolpern, auch wenn sie dabei hinfallen, die wieder aufstehen und sagen, ja, Vater, ich habe Mist gebaut, vergib mir und hilf mir, in deinen Wegen zu wandeln. Und wer ist das bei Jeremia? Nun, es sind die Israeliten im Exil, die sich jetzt in Babylon befinden. Was wir verstehen müssen an dieser Stelle ist, dass das Buch Jeremia, so wie wir es heute in Händen halten, für diese Leute im Exil in Babylon geschrieben wurde, zusammengestellt wurde. Ja. Jeremia war schon in Ägypten, aber wahrscheinlich hat er dort nochmal eine neue Schriftrolle verfasst und irgendwie nach Babylon bringen lassen. Warum? Weil er dem Volk dort vermitteln wollte. Leute, ich habe 40 Jahre lang gegen euch prophezeit. Ich habe euch gesagt, das Gericht wird kommen, wenn ihr nicht umkehrt. Und seht ihr, meine Botschaft hat sich erfüllt. Nebukadnezar hat Jerusalem zerstört. Und jetzt sitzt ihr hier in Babylon. Und wisst ihr was? Ihr dürft Hoffnung haben. Ihr dürft Hoffnung haben, wenn ihr euch unter Gottes Wort demütig beugt. Wenn ihr seine Züchtigung annehmt, Er ist euch gegenüber gewesen wie ein Vater gegenüber seinem Sohn, den er liebt. Babylon war nur ein Instrument in der Hand Gottes, um euch zu disziplinieren. Und eines Tages wird auch über dieses große, dieses gewaltige Babylon das Gericht Gottes kommen. Das ist die Botschaft, die Jeremia noch ganz am Ende bereithält, in den Kapiteln 50 und 51. Dort finden wir die sogenannten Aussprüche gegen Babylon. Und Jeremia macht deutlich in diesen Versen, in diesen Kapiteln, auch dieses große, starke, mächtige Babylon, dieser Feind wird gerichtet werden. Auch Nebukadnezar, der von Gott als Werkzeug gebraucht wurde, er wird eines Tages sein gerechtes Urteil empfangen. Ja, die Feinde von Gottes Volk werden vernichtet werden. Und darin, ihr Lieben, liegt die ultimative Hoffnung für euch, dieser kleine Überrest im Exil. Für euch, die ihr euch unter die Hand Gottes demütigt. Lass uns ein paar Verse lesen aus diesen Kapiteln. Jeremia Kapitel 50, die Verse 8 bis 10. Jeremia 50, die Verse 8 bis 10. Flieht hinaus aus Babels Mitte und zieht hinweg aus dem Land der Chaldäer und seid wie Böcke vor der Herde her. Denn siehe, ich erwecke im Land des Nordens eine Versammlung großer Völker und lasse sie nach Babel hinaufziehen, um es zu belagern. Und von dort aus wird es erobert werden. Ihre Pfeile sind wie die eines geschickten Helden. Keiner kehrt vergeblich zurück. So soll Chaldäer zur Beute werden, dass alle, die es plündern, genug bekommen sollen, spricht der Herr. Und dann weiter, Vers 14 bis 15. Stellt euch ringsum gegen Babel auf, ihr Bogenschütze alle. Schießt nach ihm, spart die Pfeile nicht, denn es hat gegen den Herrn gesündigt. Erhebt ringsum Kriegsgeschrei gegen es. Es muss sich ergeben, seine Grundfesten fallen, seine Mauern werden geschleift, denn das ist die Rache des Herrn. Rächt euch an ihm, handelt an ihm, wie es gehandelt hat. Und dann nochmal weiter, die Verse 33 bis 34. Denn so spricht der Herr, der Herrscher und der Gott Israels, die Tochter Babel ist wie eine Tenne zu der Zeit, da man sie feststampft. Im Kurzen wird sie für die Zeit der Ernte kommen. Ah, sorry, ich war in Kapitel 51. Nochmal zurück, Kapitel 50, Vers 33. So spricht der Herr der Herrscher, die Kinder Israels und die Kinder Judas leiden miteinander Gewalt und alle, die sie gefangen wegführen, halten sie fest, weigern sich, sie loszulassen. Aber ihr Erlöser ist stark, Herr der Herrscher ist sein Name. Er wird ihre Rechtssache gewisslich führen, damit er dem Land Ruhe verschaffe, den Bewohnern von Babel aber Unruhe. Und dann noch Verse 39 bis 40. Deswegen sollen Wildkatzen mit Schakalen darin wohnen und Strauße dort hausen, aber es soll niemals mehr besiedelt werden, sondern unbewohnt bleiben von Geschlecht zu Geschlecht. Wie Gott Sodom und Gomorra samt ihrer Nachbarschaft umgekehrt hat, so soll auch dort niemand wohnen und kein Menschenkind sich dort aufhalten, spricht der Herr. Aber wisst ihr, Lieben, auch diese Worte Jeremias haben sich zu 100% erfüllt. Wir wissen aus der Geschichte, dass es genauso eingetreten ist. 539 vor Christus hat der persische König Kyros Babylon eingenommen. Und die Israeliten durften tatsächlich wieder zurückgehen in ihr Land, zurück nach Jerusalem. Und irgendwann, sehr viel später, wurde Babylon verlassen von Mensch und Tier. Und heute ist es nur noch eine riesige Ruinenanlage. Ihr könnt es euch anschauen in Google Earth. Und die Lektion an dieser Stelle für uns ist, dass wir große Hoffnung haben dürfen. Hoffnung so wie die Exulanten dort in Babylon, wenn wir uns Gottes Wort unterordnen. Die Frage für uns ist, nehmen wir seine Züchtigung an? Hörst du ganz persönlich auf das Wirken des Heiligen Geistes in deinem Leben? Lässt du dich überführen von Gottes Wort? Tust du Buße für deine Sünde? Dann darfst du Hoffnung haben. Hoffnung, selbst wenn Gott dich durch schwere Zeiten gehen lässt. Hoffnung, sogar dann, wenn er dich züchtigt. Und du darfst wissen, diese Zeit wird nur temporär sein. So wie bei den Exulanten in Babylon. Nach 70 Jahren durften sie zurückkehren. Und ihr Lieben, das ist wahrscheinlich genau die Zeit, die viele von euch noch ungefähr auf dieser Erde verbringen werden. 70 Jahre. Und wisst ihr, Babylon, das ist nicht nur eine historische Stadt in der Bibel. Nein, Babylon steht auch symbolisch für diese gesamte gefallene Welt, die feindlich gegenüber Gott gesinnt ist. Und Babylon wird aufgegriffen in Offenbarung 17 bis 18. Und sie wird dort beschrieben als eine Hure, die die Völker verführt. Lass uns noch kurz in Offenbarung gehen am Ende und ein paar Verse aus diesem Buch lesen in Bezug auf die symbolische Bedeutung von Babylon. Offenbarung Kapitel 17, die Verse 4 bis 5. Offenbarung 17, die Verse 4 bis 5. Und die Frau war gekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelstein und Perlen. Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Gräueln und der Unreinheit ihrer Unzucht. Und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben, Geheimnis Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Und dann auch aus Kapitel 18, die Verse 4 bis 8. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel und Gott hat ihrer Ungerechtigkeiten gedacht. Vergeltet ihr, wie auch sie euch vergolten hat und zahlt ihr das Doppelte heim gemäß ihren Werken. In den Becher, in den sie euch eingeschenkt hat, schenkt ihr doppelt ein. In dem Maß, wie sie sich selbst verherrlichte und üppig lebte, gebt ihr nun Qual und Leid. Denn sie spricht in ihrem Herzen, ich throne als Königin und bin keine Witwe und werde kein Leid sehen. Darum werden an einem Tag ihre Plagen kommen, Tod und Leid und Hunger, und sie wird mit Feuer verbrannt werden. Denn stark ist Gott, der Herr, der sie richtet. Das Buch der Offenbarung verheißt uns als Christen, uns als jenigen, die wir unsere Hoffnung auf Jesus setzen, dass unser größter Feind, der Satan, eines Tages endgültig vernichtet werden wird. Unsere Hoffnung ist, dass Gott sein Wort halten wird. Dass sich seine Botschaft, auch die Botschaft, die wir in diesem Kapitel lesen, Offenbarung, eines Tages erfüllen wird. Dass er Babylon zerstören wird. Und wie wird er dies vollbringen? Wie wird Gott diesen Feind besiegen? Das bringt uns noch einmal zurück zum letzten Kapitel in Jeremia. In Jeremia 52 wird noch einmal der Untergang Jerusalems beschrieben. Noch einmal dieser historische Bericht der Zerstörung. Einfach nochmals Bestätigung, Gottes Wort hat sich erfüllt. Und dann ganz am Ende von Jeremia finden wir vier überraschende, komische Verse, die ich uns noch lesen möchte. Jeremia 52, die Verse 31 bis 34. Und es geschah im 37. Jahr der Wegführung Jojachins, des Königs von Juda, am 25. Tag des 12. Monats, da erhob Evil-Merodach, der König von Babel, im ersten Jahr seiner Regierung das Haupt Jojachins, des Königs von Juda, und führte ihn aus dem Gefängnis heraus. Und er redete freundlich mit ihm und setzte seinen Thron über den Thron der Könige, die bei ihm in Babel waren. Er durfte auch seine Gefängniskleider ablegen und er aß alle Zeit in seiner Gegenwart sein Leben lang. Und sein Unterhalt, ein beständiger Unterhalt, wurde ihm vom König von Babel gewährt, so viel er täglich benötigte, bis zum Tag seines Todes, alle Tage, die er noch zu leben hatte. Damit endet Jeremia. Das ist doch interessant, oder? Was soll dieser Bericht? Wenn ihr gut aufgepasst habt bei dem Jeremia-Video, dann wisst ihr es natürlich schon. Joachim, dieser König, der hier beschrieben wird, er war ein Enkel Josias. Er hatte genau für 3 Monate regiert in Jerusalem. Lächerliche Zeit. Und dann wurde er von Nebukadnezar verschleppt nach Babel ins Exil. Nebukadnezar hat dann Zedekia auf den Thron eingesetzt, mit dem es dann eben am Ende auch nicht besser kam. Und der Punkt ist, Joachim war ein gottloser König, so gottlos wie alle anderen, von denen wir lesen. Warum endet das Buch mit seiner Begnadigung? Nun, es zeigt uns, dass Gottes Gnade trotz dieses ganzen Gerichtes nicht zu Ende ist. Und es zeigt uns noch etwas, nämlich, dass die Königslinie Gottes immer noch Bestand hat. Joachim war in gewisser Weise eine Witzfigur, kann man sagen. Ja, 3 Monate regiert und dann im fernen Babylon. Aber er war ein Nachfahre Davids. Und mit diesem David hatte Gott einen Bund geschlossen. Er hatte gesagt, auf deinem Thron wird für immer einer deiner Nachkommen sitzen. Und jetzt schien es so, als könnte Gott dieses Versprechen nicht mehr halten. Jerusalem ist zerstört. Es gibt keinen König mehr in Jerusalem. Alle Könige waren verschleppt oder tot. Gott hatte Wort gehalten bezüglich des Gerichtes. Und hier ist der Punkt. Er würde auch sein Wort halten bezüglich seiner Gnade. Die Freilassung von Joachim ist ein Zeichen dafür, ein letztes Zeichen, ein letzter Hinweis, den Jeremia uns gibt, dass Gott seine Verheißungen wahrmachen wird. Dass tatsächlich die Königslinie David für immer Bestand haben wird. Dass tatsächlich für immer ein Sohn Davids auf dem Thron sitzen wird, der in alle Ewigkeit in Gerechtigkeit regiert, der über den Feind, den Satan, triumphieren wird, ihn endgültig vernichten wird. Und wir wissen, wer dieser König ist, Geschwister. Es ist Jesus Christus, unser Herr und Erlöser, der im perfekten Gehorsam gegenüber seinem Vater wandelte und der dann dennoch am Kreuz für unsere ganz persönliche Schuld starb. In ihm hat Gott diesen neuen Bund mit uns geschlossen, von dem uns Ludwig gestern berichtet hat. Und in ihm wird sich diese Botschaft Jeremias auch in Zukunft zu 100% erfüllen. Gottes Wort ist gewiss. Die Begnadigung Joachims verweist uns darauf hin. Gott hält alles, was er versprochen hat. Und darum, liebe Geschwister, lasst uns ihm gehorchen von ganzem Herzen, im Vertrauen darauf, dass wir dann und nur dann wahre, ewige Freude finden. Ich bete mit uns. Vater, wir danken dir für dein wunderbares, kostbares Wort. Wir danken dir dafür, dass niemals bisher in der Geschichte irgendetwas anders gekommen ist, als du es gesagt hast. Dein Wort erfüllt sich. Es erfüllt sich zu 100%. Es hat sich in der Zeit Jeremias erfüllt und es wird sich auch in Zukunft erfüllen. Vater, ich bete, dass wir alle, jeder Einzelne, der hier persönlich in diesem Raum sitzt, uns deshalb deinem Wort unterordnen. Dass wir es nicht brechen wie die Führer im Volk, dass wir es nicht verachten wie Joachim, dass wir es nicht ignorieren wie Zedekia, sondern dass wir deine Ermahnungen ernst nehmen, dass wir deine Zurechtweisungen annehmen und dass wir im Glauben, im Vertrauen auf deine Verheißungen gehorchen. Unser Vater, wir leben als dein Volk im Exil, wir leben in einer feindlichen Umgebung, wir leben im geistlichen Babylon. Noch ist der Satan der Herrscher dieser Welt. Aber du hast schon in deinem Sohn Jesus Christus am Kreuz über ihn triumphiert. Er ist der wahre Nachkomme Davids. Er ist derjenige, der jetzt schon zu deiner Rechten auf dem Thron sitzt und dort in alle Ewigkeit sitzen wird. Und der eines Tages von dort wiederkommen wird mit seiner Herrscher an Engeln. um unseren Feind für immer zu vernichten, um uns in deine Gegenwart zu führen. Vater, dann werden wir dich von Angesicht zu Angesicht sehen. Wir werden Jesus gleich sein und wir werden uns ewig deiner erfreuen. Du hast es verheißen. Dein Wort bleibt ewig bestehen. Lass uns niemals, auch nur eine Sekunde unseres Lebens, an dieser Wahrheit zweifeln. Amen.